Hallo und herzlich willkommen zu unserem Programm In 4 Wochen die Hälfte. Mein Name ist Inke Jochims und ich bedanke mich so sehr für das Vertrauen, das Sie mir geschenkt haben, als Sie sich entschieden haben, dieses Programm zu kaufen. Zuerst möchte ich dich bitten, mir zu erlauben, von nun an du zu sagen, weil dies in Talks und auch Trancen einfach eine direktere Ansprache ist. Danke. Von nun an werde ich also du sagen. Ich freue mich so sehr, dass wir heute miteinander sprechen, denn ich habe einige besonders gute Informationen über deine Fähigkeit, Alkoholkonsum erfolgreich zu reduzieren und auch sehr viel Neues über die Kraft deines wunderbaren Geistes. Vielleicht hast du ja schon mit anderen Programmen versucht, deinen Alkoholkonsum zu reduzieren. Vielleicht hat man dir auch eingeredet, von nun an musst du ganz oder gar nicht handeln. Das heißt, dir etwas verbieten, was du eigentlich weiterhin gern im Leben haben möchtest. Man hat dir das eingeredet, weil man glaubt, dass die Gefahr beim Alkoholismus von der Substanz Alkohol ausgeht. Aber das tut sie nicht. Alkohol, so wie wir es sehen, ist keine Erkrankung. Es ist auch keine schlechte Gewohnheit. Es ist ein Coping-Mechanismus, ein sogenannter Anpassungsmechanismus, um mit bestimmten Formen inneren Stresses umzugehen. Sobald dieser innere Stress aufgelöst ist, und dabei werden wir dir mit diesem Programm helfen, sobald der innere Stress aufgelöst wird, ist der Wunsch, viel zu viel Alkohol zu trinken, überflüssig und verschwindet. Wie soll ich das Programm nun durchführen? Als erstes liest du dir, sobald es dir zeitlich irgend möglich ist, das Arbeitsbuch durch. Warum? Da werden eben genau viele Informationen zum Thema Warum gegeben. Und man weiß inzwischen, je besser du das Warum einer Maßnahme kennst, desto leichter fällt dir das Wie. Dann, es gibt 2 Formen von hochwirksamen Trancen. Beide werden dir in diesem Programm angeboten. Die erste ist, dass man neue Informationen quasi in einen tiefen Entspannungszustand aufnimmt. Das ist ein Zustand, wo die Gehirnzentren, die wir in diesem Programm als das Unbewusste bezeichnen werden, wo diese Gehirnzentren besonders gut Informationen aufnehmen können. Die 2. Form ist, dass man sich bewegt, während man neue Suggestionen bekommt. Der Körper macht buchstäblich ein neues, ungewohntes Bewegungsmuster, macht eine neue Körperhaltung und während er sich auf eine neue Weise bewegt, bekommt er zusätzlich Suggestionen, die dann besonders leicht inkorporiert werden können. Ganz wichtig ist, du gehst die innere Verpflichtung ein. Und zwar mit Verpflichtung meine ich Verpflichtung, meine ich Verpflichtung, meine ich Verpflichtung. Die innere Verpflichtung zu sagen, ich mache jeden Tag eine der Trancen und eine Powerwalk-Meditation. Die Trancen machst du am besten morgens oder abends. Morgens kurz vor dem Aufwachen, abends kurz vor dem Einschlafen. Und es macht übrigens nichts, wenn du dabei einschläfst, die Suggestionen kommen trotzdem an. Dein Gehirn hört mit, auch wenn du schläfst. Der bewusste, kritische Verstand soll ja gerade bei der Hypnose umgangen werden. Also, du bist morgens und abends in diesen beiden genannten Zeiten in einem Zustand, in dem das Gehirn die gleiche Aktivität, die gleiche Gehirnwellenaktivität zeigt, wie wenn du sehr tief hypnotisiert worden wärst. Und diese Zeiten kann man idealerweise nutzen, um neue Suggestionen aufzubauen. Im 2. Teil des Arbeitsbuches findest du Übungen, um zu lernen, dem inneren Dialog zuzuhören, warum das wichtig ist. Das erkläre ich gleich. Und diese Übungen sind eingesprochen und du findest sie unter Talk 2. Es wäre also ideal, wenn du die Zeit hast, diese Übungen ebenfalls zu machen. Du kannst allerdings auch erst mit den Trancen und mit den Powerwalk-Meditationen beginnen und in 2 Wochen dann die Übungen zusätzlich einbauen oder auch erst, wenn das für dich so stimmig ist, nach Ende des Programmes. Aber günstiger wäre es, du beginnst so schnell wie möglich auch damit, dem inneren Dialog zuzuhören. Und der Lohn ist, du hast in sehr vielen Lebensbereichen einen Vorteil. Du wirst dich in sehr vielen Lebensbereichen weiterentwickeln können. Nicht nur in dem Bereich, für das du dieses Programm gekauft hast. Zum Thema Rückfall komme ich auch gleich, das erkläre ich auch gleich, wie geht man mit Rückfallen um, denn auch das ist wichtig. Dann ist wichtig, der Teil, den ich in diesem Programm als deinen inneren Kritiker beschreiben werde, dieser Teil wird hochkommen und er wird aus bestimmten Gründen versuchen, dir einzuflüstern, dass das alles nichts bringt, dass das ja sowieso ein esoterischer Ansatz ist, dass du das am besten alles nachlässt und dass das Ganze nur verschwendetes Geld war und so weiter und so weiter. Warum der innere Kritiker so handelt, kläre ich in dem Abschnitt über das Über-Ich. Aber hier schon mal vorneweg, unser Gehirn hat ein sehr großes Interesse daran, unser Dasein möglichst stabil zu halten. Wir haben uns evolutionär in Zeiten entwickelt, in denen das sehr nützlich war, wenn Stämme über Jahrhunderte zusammenbleiben und keine andere Überlebenschance haben, außer eben zusammenzubleiben mit immer den gleichen Spielregeln, mit denen sie auf die immer gleichen Umweltbedingungen reagieren. Dann ist es notwendig, möglichst stabile Verhältnisse zu schaffen. Beispielsweise können nicht ständig neue Hierarchien ausgekämpft werden. Und auch wenn wir viele der Regeln von Naturvölkern heute für nicht mehr für angemessen halten, sie haben sich in der Regel entwickelt, um dem jeweiligen Volk beim Überleben zu helfen. Also, wir haben ein Gehirn, das auf eine sich nicht schnell ändernde, sehr stabile Umwelt mit sehr stabilen sozialen Verhältnissen eingerichtet ist. Und es ist so, dass jede Veränderung kostet Energie. Das Gehirn hat eine sehr große Tendenz zu sagen, oh, ich habe schon mal was gelernt, das habe ich jetzt keine Lust, das nochmal neu zu lernen. Das hat sich doch bis jetzt bewährt. Auch dazu gibt es noch mehr Erklärungen. Wichtig ist, du darfst dem nicht nachgeben. Also, nochmal zur Wiederholung, du beginnst möglichst jetzt damit, das Arbeitsbuch durchzulesen. Damit erhältst du das Warum. Dann spielst du dir die Trancen- und die Powerwalk-Meditation auf deinen MP3-Player und beginnst jeden Tag eine Trance- und eine Powerwalk-Meditation. Wenn du möchtest, kannst du auch jetzt schon mit Talk 2 beginnen und die Übungen machen, um zu lernen, dem inneren Dialog zuzuhören. Während meiner therapeutischen Tätigkeit sind sehr viele Menschen zu mir gekommen und haben mich gefragt, warum trinke ich mehr, als ich eigentlich möchte? Mir ist ja bewusst, dass Ethanol eine giftige Substanz ist und mir ist bewusst, dass mir mein Alkoholkonsum langfristig schadet. Also, warum tue ich es? Warum reicht es nicht, dass ich mir selbst sage, ich sollte heute damit aufhören und dann es auch zu können? Die Antwort ist folgende. Die höheren Gehirnzentren, mit denen wir fähig sind, solche Sätze zu sagen und auch zu verstehen wie, ich möchte heute keinen Alkohol trinken, können durch tiefere Gehirnzentren und deren Interessen überrannt werden. Das heißt, diese höheren Gehirnzentren, die zu Logik, Vernunft, Sprache und so weiter fähig sind, können durch tiefere Gehirnzentren überrannt werden. Und diese tieferen Gehirnzentren orientieren sich an einer einzigen Frage. Was mindert kurzfristig Stress? Alkohol hat aus Gründen, die ich noch erklären werde, die Fähigkeit, diesen tieferen Gehirnzentren zu suggerieren. Für Momente wäre man in Sicherheit und würde weniger Stress empfinden. Und diese tieferen Gehirnzentren sind für das Überleben wichtiger und daher sind sie in gewisser Hinsicht auch mächtiger. Aber sie werden durch Gefühle erreicht und sie werden durch Entspannung erreicht. Und ja, wenn wir bestimmte sprachliche Anweisungen regelmäßig wiederholen, diese tieferen Gehirnzentren reagieren unter anderem auf Wiederholung. Diese tieferen Gehirnzentren werden häufig als der unbewusste Geist oder das Unbewusste bezeichnet. Diese tieferen Gehirnzentren regulieren den Herzschlag, sie regulieren den Atemrhythmus, sie regulieren, wie viel du isst, wie viel du trinkst. Sie machen dir deutlich, ob es zu warm, zu kalt ist und so weiter. Sie regulieren alle basalen Funktionen, die für das Überleben wichtig sind. Eine weitere Aufgabe dieser Gehirnzentren ist es, dein emotionales Leben zu regeln. Das heißt, hereinkommende Informationen werden emotional eingefärbt und dann erst in einem letzten Schritt erreicht eine hereinkommende Information die sogenannten höheren Gehirnzentren. Das bedeutet, wenn deine tieferen Gehirnzentren merken, da ist etwas geschehen, was Angst auslöst, dann sorgen Sie dafür, dass die Angst wieder reduziert wird. Und zwar mit Mitteln, die Ihnen bekannt sind. Das müssen nicht langfristig und vernünftige Mittel sein. Diese tieferen Gehirnzentren haben eben nicht die Fähigkeit, eine Verhaltensweise auf ihre langfristige Wirkung hin zu analysieren. Sie haben nur die Fähigkeit, kurzfristig für eine kurzfristige Lösung zu sorgen, um auftretende Angst oder auftretende Stressgefühle zu reduzieren. Wenn du also morgens mit einem Kater aufwachst und wieder mal nicht weißt, ob du gestern Abend zu jemand etwas Beleidigendes gesagt hast oder eine wichtige Beziehung möglicherweise zerstört oder angeknackst hast, ob du vielleicht etwas Peinliches gepostet hast und so weiter, dann sagst du dir bewusst, ich möchte heute nichts trinken. Du hoffst damit, mit Hilfe höherer Gehirnzentren und einem einmaligen Befehl, einem einmaligen Selbstgespräch, diese tieferen Gehirnzentren steuern zu können. Die funktionieren aber nicht so. Du bist also nicht schwach und nicht krank, aber du versuchst es mit einer falschen Strategie, einer nicht gehirngerechten Strategie. Du versuchst es, indem du dir einen einzigen Befehl gibst und die tieferen Gehirnzentren reagieren auf sowas überhaupt nicht. Weil sie auf sowas nicht reagieren und weil du nicht wirklich weißt, worauf sie reagieren, machst du es in Anführungszeichen falsch und anschließend, wenn du dann abends doch zu dem ersten Drink gegriffen hast, fühlst du dich als Versager. Das muss nicht sein. Es handelt sich, wie gesagt, nicht um eine Krankheit, nicht um eine Willensschwäche, nicht um ein moralisches Versagen. Es handelt sich um eine nicht gehirngerechte Strategie. Und wenn man es mit einer gehirngerechten Strategie versucht, dann klappt es auch. Wenn du dir also morgens selbst gesagt hast und damit auch vorgenommen hast, heute trinke ich nichts, dann kann es sein, dass du dich während des Tages gestresst, müde, verletzlich gefühlt hast. Und aus dem Nichts kommt der Gedanke, ach, ich kann überhaupt nicht erwarten, heute Abend den ersten Schluck Alkohol zu trinken. Und dann kommt der Gewissenskonflikt, aber ich hatte mir doch selbst versprochen, heute werde ich nicht trinken. Auf was hast du in solchen Momenten gesetzt? Du hast in solchen Momenten, wo du morgens zu dir selbst sagst, heute trinke ich nicht, auf Willenskraft gesetzt. Willenskraft scheint etwas zu sein, was man einmal hat oder was eine Art von Charaktereigenschaft ist. Das ist aber nicht so. Willenskraft ist relativ gut erforscht inzwischen. Es ist so, dass bestimmte Teile des Gehirns zu Willenskraft fähig sind und diese Teile können vom Unbewussten überrannt werden. Und zwar dann, wenn das Unbewusste denkt, oh, hier geschieht etwas für den Körper Vernichtendes. Das kannst du ganz leicht überprüfen, ob das richtig ist, was ich hier sage. Wenn du gesund bist, also wenn du kein Asthma oder ein ähnliches Atemproblem hast, dann schlage ich dir mal Folgendes vor. Halte einfach mal den Atem an, solange du kannst, ohne irgendwelche äußeren Hilfsmittel. Und du wirst merken, nach einer gewissen Zeit lang zwingt dich dein Körper zu atmen. Das Gleiche kennen wir mit Ausscheidungen, das Gleiche kennen wir mit Schlafen. Wir können mal eine Nacht durchmachen und uns willentlich zwingen, 24 Stunden durchzuarbeiten, weil wir bei der Feuerwehr sind oder in medizinischen Diensten oder was auch immer. Wir können also 24 Stunden durchmachen und manche Leute unter extremen Bedingungen auch etwas länger. Aber irgendwann zwingt uns der Körper zu schlafen. Das heißt, je wichtiger eine Vitalfunktion für das unmittelbare Überleben ist, desto kürzer ist die Zeit und die Menge an Willenskraft, die wir zur Verfügung haben. Wir können eine gewisse Zeit lang den Atem unterdrücken, das geht nur wenige Minuten. Beim Trinken geht es ein paar Stunden, aber das ist auch schon ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Bei den Ausscheidungen geht es wiederum etwas länger, beim Schlafen geht es noch etwas länger, beim Essen geht es manchmal tagelang. Bei der Sexualität geht es noch länger. Je wichtiger für das unmittelbare Überleben, desto weniger Willenskraft haben wir, weil das Unbewusste fähig ist, das zu überrennen, was uns die Willenskraft überhaupt gibt. Wenn das Unbewusste nun gelernt hat, dass Alkohol eine kurzfristige Lösung ist, die uns wieder in Sicherheit bringt, wenn das Unbewusste annimmt, dass Alkohol eine Lösung ist, die uns kurzfristig in Sicherheit bringt, dann setzt es den Alkoholkonsum durch und es ist fähig, den Willen zu überrennen. Und es hat auch nichts zu tun mit Willensschwäche. Der Versuch, gegen das eigene Unbewusste mit dem Willen anzukämpfen, ist so, als würde man sagen, oh, ich beschließe jetzt mit dem Atem aufzuhören. Und wenn ich scheitere, dann bin ich wohl ein willensschwacher Mensch. Das ist Nonsens, das ist wirklich Nonsens. Es gibt aber eine intelligente Form von Willenskraft und die heißt, ich investiere Willenskraft darin, etwas zu tun, was langfristig mein Unbewusstes beeinflusst. Das heißt in diesem Falle, für dieses Programm, auch dann, wenn meine Einflüsterungen kommen und die kommen und die sagen, ach naja, heute nicht und irgendwie bin ich zu sehr im Stress und ich habe zu viel zu tun und das kann ich nicht und jenes kann ich nicht, dann ist es eine sinnvolle Investition in Willenskraft zu sagen, doch, ich mache meine Trance. Ich habe mich innerlich dazu verpflichtet, doch, mache meine Trance. Das ist eine sinnvolle Investition von Willenskraft. Aber der Versuch, gegen das Unbewusste anzukämpfen, ohne an der Konditionierung dieses Unbewussten, an der emotionalen Konditionierung, an der emotionalen Konfiguration des Unbewussten etwas zu verändern, bevor man es wieder versucht, das ist falsch. Das ist keine sinnvolle und überhaupt auch nicht funktionstüchtige Möglichkeit für den Einsatz von Willenskraft. Denn wäre dem so, wäre das möglich, dann hättest du dieses Programm nicht gekauft. Dann hättest du dir einfach eines Tages gesagt, so, heute höre ich auf und Punkt, fertig. Die Tatsache, dass du dieses Programm überhaupt anhörst oder dass du diesen Talk überhaupt anhörst, bedeutet, dass dieses Konzept eben nicht funktioniert und dass du dich daher am besten für eine intelligentere Form des Einsatzes von Willenskraft entscheidest. Unglücklicherweise haben wir immer noch eine kollektive Wahrnehmung, die sagt, wenn du nur ein moralischer Mensch wärst oder wenn du nur ein guter Mensch wärst, dann könntest du. Ich sag dir eins, die gesamte Gehirnforschung spricht gegen diese kulturelle Vorannahme. Es fühlt sich so an und das Gefühl, einen Willen zu haben oder Handlungsfreiheit zu haben, ist genuin menschlich. Wir definieren uns als Menschen, als Wesen, die einen Willen haben. Und wenn jemand oder etwas kommt, der an diesem Selbstbild kratzt, dann sind wir schnell bereit, es zurückzuweisen. Der nächste Punkt, auf den ich noch hinweisen muss, ist, Willenskraft ist wie eine Batterie, die wieder aufgeladen werden kann, die aber nur ungefähr eine Viertelstunde hält. Willenskraft wird für alle möglichen Aufgaben verwendet, also zum Beispiel, wenn du entscheidest, wie mit einer E-Mail umzugehen ist, wenn du entscheidest, was du abends machen musst, wenn du im Stau stehst, wenn du einen intensiven Streit hattest, all das vermindert Willenskraft und dann brauchst du Ruhezeiten, um sie wieder aufzuladen. Willenskraft ist nicht ein Objekt, das irgendwo in deinem Gehirn gespeichert ist und das du einmal hast und dann immer. Es ist auch keine Persönlichkeitseigenschaft. Zwar kann man Willenskraft trainieren und es gibt Menschen, die das tun, also man kann es üben, aber es ist nicht etwas, was per se einmal da ist und dann bleibt es so, wie man ein Objekt besitzt, eine Handtasche oder einen Stift oder irgendwas. Willenskraft ist also kein einmal vorhandenes Objekt, das dann wie ein Besitz auch bleibt. Nein, Willenskraft ist wie eine gut gefüllte Tasse. Wir wachen morgens mit einer gut gefüllten Tasse auf und abends ist sie leer. Und das ist auch einer der Gründe, warum die meisten Rückfälle abends kommen, wenn man es nämlich mit Willenskraftanstrengung versucht. Es funktioniert nicht, es geht nicht. Es gibt, wie gesagt, intelligente Formen und bei intelligenten Formen des Einsatzes von Willenskraft konditioniert man sein Unbewusstes neu, sodass der Konflikt, ich hätte gerne, aber ich darf nicht, gelöst ist zugunsten, ich will gar nicht mehr. Und wenn das auftritt, wenn das Gefühl da ist, ich will gar nicht mehr, es interessiert mich gar nicht mehr, dann ist tatsächlich kein Einsatz von Willenskraft notwendig. Und dann kann die Willenskraft an anderen Stellen investiert werden, denn wie gesagt, beliebig viel davon ist nicht vorhanden. Wie gehe ich mit Rückfällen um? Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit werden während der Zeit, während derer du das Programm machst, Rückfälle auftreten. Ich kann natürlich im Einzelfall nicht sagen, ob es auch bei dir wirklich auftreten wird, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es zu Rückfällen kommt. Das ist kein Versagen des Programmes. Das Programm kann nur funktionieren, wenn es über einen gewissen Zeitraum jeden Tag wieder praktiziert wird. Und auch nach Rückfällen. Nach Rückfällen kommt der innere Kritiker hoch und sagt, na siehst du, das ganze Geld verschwendet, doch dieses Programm funktioniert nicht, wir lassen es alles so, wie es ist. Das ist eine Form von Sicherheit. Wenn Menschen eine Verhaltensweise sehr lange ausgeübt haben, fühlen sie sich zuerst unsicher, wenn sie etwas Neues probieren. Das hat evolutionäre Gründe. Wenn man einen neuen Weg probiert und auf dem alten Weg dem Bären schon mal entkommen ist, dann will das Gehirn den alten Weg, nicht den neuen Weg, selbst wenn es sich bei dem alten Weg um eine kurzfristig konstruktive und langfristig destruktive Lösung handelt. Es ist immens wichtig, für den Erfolg dieses Programms, dass du einen Rückfall hinnimmst und sagst, ich mache heute weiter. Wenn du morgens nochmal mit einem Kater aufwachst, das Erste, was du tun könntest, wäre, dieses Programm noch einmal zu hören. Die Trance, bei der du gerade bist. Hinzu kommt ein Phänomen, das hat den sehr komisch klingenden Namen und da gibt es auch nur den englischen Begriff, das heißt Extinction Burst. Das bedeutet, wenn man lange eine bestimmte Substanz konsumiert hat, und das ist egal, ob diese Substanz Zucker, Alkohol, Zigaretten oder irgendwas anderes ist, man lange diese Substanz konsumiert hat, stellt sich der Körper darauf ein, und wenn die Substanz wegbleibt, kommt es zu sogenannten Cravings. Das ist ein bekanntes Phänomen. Aber selbst wenn man die Cravings der ersten Wochen überwunden hat, nach einer gewissen Zeit spielt das Gehirn nochmal das Craving ein. Und das hatte ursprünglich folgenden Grund. Man stelle sich einen Vogel vor, der an einer bestimmten Stelle sehr viele Würmer findet, ganz glücklich ist, dass er seine ganzen Kalorien bekommt, und dann sind eines Tages die Würmer weg. Der Vogel ist darauf konditioniert, regelmäßig zu dieser Stelle zu fliegen und nach Würmern zu suchen und dann festzustellen, oh, heute gibt's wieder was. Das heißt, der Körper des Vogels stellt sich darauf ein, zu der und der Uhrzeit kriege ich da und da meine Würmer. Eines Tages bleiben die Würmer weg, aus einem Grund, den der Vogel nicht durchschauen kann. Es ist sinnvoll, dass man erst mal ein paar Tage es mit mehr Arbeit versucht, also mit intensiveren Cravings, das heißt, er scharrt mehr, er guckt mehr nach Würmern und dass er dann aufgibt und seine Würmer woanders sucht. Aber nach 4 Wochen spielt das Gehirn des Vogels nochmal die Idee ein, ach, wir könnten nochmal nachgucken, ob es die Würmer jetzt wieder an der ursprünglichen Stelle da sind. Er kriegt ein intensives Craving nach Wurm, fliegt zu der Stelle und siehe da, die Würmer sind da. Das ist so hochbelohnend, dass er von da ab immer intensivere Cravings kriegt. Bei Menschen ist das leider auch so. Es wird so sein, dass nochmal die Gier nach Alkohol so richtig hochkommt. Das ist kein Versagen des Programmes. Es ist unglaublich wichtig, dass du das richtig einordnest und sagst, ja, mein Körper spielt nochmal eine alte Gewohnheit ein. Wenn der Vogel zu seiner Wurmstelle nach 4 Wochen nochmal zurückfliegt und siehe mal da, da sind keine Würmer, dann gibt er möglicherweise endgültig auf, aber das bedeutet beim Menschen, der Körper gibt irgendwann Craving auf, ja, aber erst nachdem er es ein paar Mal versucht hat. Erst nachdem er ein paar Mal versucht hat zu sagen, das darf doch nicht wahr sein, dass ich jetzt nicht mehr meine gewohnte Portion kriege. Und dann macht er noch mehr Gier und noch mehr Gier und sagt, oh, und in diesem Kontext habe ich doch immer alles gekriegt, weil ein weiteres Signal sich auf den Konsum einer Droge, was auch immer sie ist, es kann eine sehr milde Droge oder eine ganz intensive Droge sein, es spielt keine Rolle. Ein weiteres Signal sich innerlich, der ganze Körper stellt sich innerlich auf den Konsum ein, ist der Kontext, in dem man früher etwas konsumiert hat. Wenn man also regelmäßig in einer bestimmten Gaststätte etwas getrunken hat, genügt der Anblick der Gaststätte, um ein intensives Craving auszulösen. Das ist wichtig, dass du das weißt und es ist wichtig, dass du damit umgehst. Es ist in Ordnung, wenn es zu Rückfällen kommt. Es ist vollkommen in Ordnung. Wenn du diese Rückfälle nicht dafür nutzt, das Programm aufzugeben, du musst eine ganze Zeit lang weitermachen, wieder und wieder wiederholen. Und wenn es nach 4 Wochen noch nicht geklappt hat, weil du sehr intensiv dran warst mit dem Alkohol, dann machst du weitere 4 Wochen. Du fängst einfach mit den Trancen von vorne an oder du hörst deine Lieblingstrance so lange, bis die Gier nach Alkohol signifikant nachlässt. Und ich verspreche dir, wenn du dranbleibst, wird sie das tun, aber unterschiedlich schnell, mit einer unterschiedlichen Zahl von Rückfällen. Und ich bitte dich inständig, nach einem Rückfall den Einflüsterungen deines inneren Kritikers nicht nachzugeben. Es vorüberziehen zu lassen, zu sagen, okay, war ein Rückfall, ist in Ordnung, akzeptiere ich und ich mache weiter. Der Begriff des Über-Ichs, so wie er in diesem Programm verwendet wird, stammt aus der Terminologie von Sigmund Freud, genauer gesagt aus der Instanzenlehre. Die Freudsche Instanzenlehre ist ein Modell, welches entwickelt wurde mit dem Ziel, menschliches Verhalten zu beschreiben. Freud postulierte, dass es im Menschen drei Instanzen gibt. Diese drei Instanzen nannte er das Es, das Ich und das Über-Ich. Nach Freud wurden diese Begriffe in zahlreichen weiteren Therapien, Modellen und psychologischen Schulen verwendet, teilweise modifiziert, weiterentwickelt. In diesem Modell werden wir nicht vom Über-Ich sprechen, auch wenn der Begriff, den wir verwenden werden, eben auf das Über-Ich zurückzuführen ist. Darum werde ich den Begriff auch gleich erklären. In diesem Modell werden wir vom Richter bzw. inneren Kritiker sprechen. Beides sind jedoch Funktionen oder Teilaspekte dessen, was Freud als Über-Ich beschrieb. Hier kurz als Skizze. Unsere rohen animalischen Instinkte und Triebe wurden von Freud unter dem Begriff des Es zusammengefasst. Dann gibt es eine zweite Instanz, das Ich. Die gilt als der Vermittler zwischen den Trieben und dem Über-Ich, zu dem wir gleich kommen. Diesem Ich kann man auch die ganzen kognitiven Funktionen zuordnen, also die Fähigkeit beispielsweise, sich zu orientieren, Dinge zu analysieren, logisch, rational zu denken und so weiter. Dann, vom Zeitpunkt der Geburt angerechnet als letztes, entwickelt sich das sogenannte Über-Ich, das in Form des inneren Kritikers in diesem Programm eben die entscheidende Rolle spielt. Bei allen drei Begriffen Es, Ich und Über-Ich muss man wissen, es sind theoretische Konstrukte. Die Neurowissenschaft hat Funktionen des Gehirns beschrieben, die denen zugeordnet werden könnten. Ursprünglich waren es jedoch als theoretische Konstrukte gedacht, als Modelle. Es gibt im Gehirn kein Organ namens Ich, auch wenn man vielleicht sagen kann, wenn der präfrontale Kortex aktiv ist, ist das aktiv, was Freud als Ich bezeichnete. Eine 1-zu-1-Zuordnung, hier findet sich ein Ich oder hier findet sich ein Es oder das, der Gehirnteil ist das Es oder jener Gehirnteil ist das Über-Ich, das ist nicht möglich. Das muss man sich im Hinterkopf behalten. Es sind Modelle, es sind Begriffe, um auf etwas zu zeigen, um über etwas zu sprechen, was vorher nicht benennbar und damit auch nicht handelbar war. Das sogenannte Es kann verstanden werden als eben unsere Instinkte, die Fähigkeit des Unbewussten dafür zu sorgen, unter anderem dafür zu sorgen, dass wir atmen, essen, schlafen, trinken und eben für unser Überleben sorgen, dass wir uns in Sicherheit bringen, dass wir kämpfen, wenn notwendig ist, dass wir rennen, wenn notwendig ist, dass wir uns verstecken, wenn notwendig ist, dass wir also etwas tun, um unser Leben zu erhalten. Die rohen animalischen Triebe und Instinkte. Das Ich, das habe ich schon gesagt, der Vermittler zwischen Es und Über-Ich, kann man modellhaft die kognitiven Funktionen zuordnen, die auch die Fähigkeit, sich zu orientieren, eben alle höheren kognitiven Funktionen. Und das Über-Ich ist das, was man auch das Gewissen nennt, auch wenn diese Zuordnung etwas vereinfacht ist. Im Großen und Ganzen kann man sagen, das Über-Ich ist das, was man das Gewissen nennt. Ich möchte das Modell der drei Instanzen mal an einem Beispiel einer Party verdeutlichen. Stell dir vor, du bist auf einer Party und dort kommt jemand, und zwar mit einem riesen Schüssel Schokopudding, deinem absoluten Lieblingsessen. Unsere rohen Instinkte, unsere Triebe würden dafür sorgen, dass wir loslaufen, demjenigen die Schüssel wegreißen und ganz alleine aufessen. Es leuchtet ein, dass wir dann nicht auf sehr vielen Partys wären und dass es auch auf der Party, wo wir das täten, nicht besonders gut ankommen würde. Das wäre aber die Idee des S. Die Idee des S wäre es, nimm dir den ganzen Schokopudding, sorg für dein eigenes Überleben, sorg für deine eigenen Kalorien und sorg dafür, dass du genug abkriegst. Auch das, selbst wenn wir das natürlich in diesem Beispiel etwas lächerlich finden, aber auch diese Instanz hat recht. Evolutionär gesehen hat sie sich entwickelt, damit wir für unser eigenes Überleben sorgen. Und wenn das Essen konstant knapp ist, dann muss man sehr dafür sorgen, dass man seinen Teil abkriegt. Man muss dafür sorgen, dass man selbst genug bekommt und sich selbst an erste Stelle setzen können. Da wir aber als Menschen uns evolutionär so entwickelt haben, dass wir nur in Stämmen überleben können, müssen wir lernen, unsere eigenen Bedürfnisse immer die meisten Kalorien zu kriegen, zugunsten des Sozialen zu modifizieren. Das heißt, wir brauchen eine Instanz in uns, die uns hemmt. Das ist eine Instanz, die funktionieren muss und sie muss auch in Zeiten funktionieren, wo es sehr, sehr wenig zu essen gibt. Denn wenn man im Grunde satt ist und im Grunde auf einer Party und statt dem Schokopudding könnte man auch den Käsekuchen essen oder was auch immer, dann ist es nicht so schwer, den Impuls zu hemmen, loszulaufen und den Schokopudding zu wollen. Aber wenn man merkt, man ist möglicherweise am Verhungern und jetzt kommt es drauf an, ob man das letzte Restchen Fleisch kriegt, sieht die Situation schon ganz anders aus. Das heißt, wir brauchen eine Instanz, die möglicherweise stark genug ist, uns daran zu hindern, unser Überleben innerhalb des Stammes aufs Spiel zu setzen, zugunsten des kurzfristigen Überlebens unseres Körpers. Und das ist ein schwieriger Kompromiss, der ein ganzes Leben lang immer wieder neu ausgehandelt werden muss. Die Instanz, die das leistet, die uns automatisch hemmt, die unser Verhalten so modifiziert, dass wir den Regeln der Gesellschaft entsprechen, die nennt man das Über-Ich. Das Über-Ich hat in diesem Falle gelernt, man rennt nicht einfach los und holt sich das, was man haben möchte. Das Über-Ich enthält internalisierte, verinnerlichte Gebote von Elternfiguren, die gesagt haben, nein, das machst du nicht, du sagst erst bitte, du sagst erst danke. Das heißt, das Über-Ich enthält Regeln. Was Freud vielleicht noch nicht so klar wusste, wie wir das heute wissen, ist, die oberste Priorität eines jeden Organismus ist das Überleben, das heißt Sicherheit. Die Aufgabe des Über-Ich ist es, für unsere Sicherheit zu sorgen. Und nur dies, sonst nichts. Wenn das Über-Ich uns aus irgendeinem Grunde hemmt, einschränkt und so weiter, dann ist sein Ziel, für unsere Sicherheit zu sorgen. Wir bilden das Über-Ich, wir internalisieren die Gebote und Verbote und die Spielregeln unserer Gesellschaft, weil wir glauben, nur dann, wenn wir diese Gebote beachten, und zwar automatisch und ohne nachzudenken und sofort beachten, in Sicherheit zu sein. Die Tatsache, dass wir ein Über-Ich haben können, ist angeboren. Welche Regeln da reinkommen, welche Spielregeln da nun internalisiert werden, das ist erlernt. Die Mittel des Über-Ichs sind das Auslösen von Scham, Schuld und Angst. Das heißt, die Mittel des Über-Ichs sind es, hemmende Emotionen auszulösen, die uns daran hindern, etwas zu tun, was uns zu schnell oder zu schwer verletzen könnte. Das Über-Ich kann also missbraucht werden. Es ist eine Instanz, die wir haben müssen. Wir müssen sozialisiert werden, um in der Gemeinschaft überleben zu können, aber die Instanz kann missbraucht werden. Das heißt, wir können Regeln lernen, die uns später im Leben absolut schaden. Wir können in unserer Herkunftsfamilie so sozialisiert werden, dass wir für die spätere Gesellschaft nicht mehr funktionstüchtig sind. Oder aber, dass unser Lebensglück massiv eingeschränkt wird. Das heißt, wir können Regeln lernen, die uns zum Beispiel von anderen Menschen isolieren. Wenn man die Regel lernt, traue keinem Fremden, traue niemand außer deiner Familie, dann sind wir später nicht mehr in der Lage, Hilfe zu holen, auch dann, wenn wir sie brauchen. Nur unsere Familie ist gut, nur Adelige sind in Ordnung und so weiter und so weiter. Es gibt absurde, krankmachende, schlechte Regeln. Es gibt Eltern, die mit ihren Kindern nur klarkommen, wenn diese Kinder krank sind. Dann lernen die Kinder, ich werde nur geliebt und nur anerkannt, wenn ich krank werde. Und dann wird krank sein zum Teil des Über-Ichs. Oder es gibt Familien, wo insgesamt ein sehr niedriges Selbstwertgefühl herrscht. Und in diesen Familien wird einem vermittelt, wehe, du wirst was Besseres als wir. Wir sind alle nur Hartz IV, du darfst auf keinen Fall was Besseres sein als wir. Möglicherweise wird verbal sogar gesagt, geh in die Schule und werd was Besseres, aber wehe, du tust es. Dann lernt das Über-Ich, uns davor zu beschützen, Erfolg zu haben. Das ist keine Fehlfunktion des Über-Ichs, das ist eine Fehlkonditionierung des Über-Ichs. Das Über-Ich tut das Richtige, das Über-Ich tut das, wofür es gemacht wurde. Es wurde dafür gemacht, uns für eine Familie, uns in einer Familie zu beschützen, die nicht erlaubt, dass einer aus der gewohnten Norm ausbricht. Und an dieser Stelle kommt das ins Spiel, was ich den inneren Kritiker nennen werde. Inzwischen hat die Neurowissenschaft entdeckt, dass wir alle das haben, was man einen inneren Dialog nennt. Das, was andere mal zu uns gesagt haben, in Form von Du-Botschaften, in der Regel du sollst dies nicht, du sollst jenes nicht, wird verinnerlicht und es bedeutet, Teile unseres Gehirns sprechen zu uns in unserer eigenen Sprache. Das ist nicht krank und das ist auch kein Krankheitszeichen. Man hat es in den 50er und 60er Jahren so gedacht. Inzwischen weiß man sicher, es ist kein Krankheitszeichen. Jeder Mensch hat einen inneren Dialog und jeder Mensch hat eben auch ein Über-Ich und ein Teil dieses Über-Ichs ist das, was wir hier den inneren Kritiker nennen werden. Der innere Kritiker sagt uns pausenlos destruktive Dinge wie, oder guck doch mal, das hast du falsch gemacht und jenes hast du falsch gemacht. Der innere Kritiker kann uns enorm antreiben und er kann dafür sorgen, dass wir permanent im Stress sind. Indem er pausenlos sagt, und das hättest du noch besser machen können. Und wie kommt es, dass du so viel trinkst? Und was bist du doch für ein Problem? Das heißt, wir haben die nörgelige, kritische Stimme von jemand anders internalisiert und praktizieren das jetzt mit uns selbst, was einst mit uns gemacht wurde. Das Gehirn spielt das ein. Das ist der schlechte Teil der Nachricht. Der gute Teil der Nachricht ist, das kann modifiziert werden. Der Punkt ist, dieser innere Kritiker kann so harsch werden, und kann uns so unter Druck und so unter Angst setzen, dass wir anfangen zu trinken, um dem inneren Kritiker zu entkommen. Aus Gründen, die noch nicht ganz bekannt sind, legt Alkohol das Über-Ich bzw. den inneren Kritiker lahm. Bei Alkoholkonsum geht dieser Teil zuerst. Darum sind wir munterer, fröhlicher, besserer Laune, besserer Stimmung, weil wir nicht mehr die Instanz in uns haben, die uns runterdrückt. Je intensiver Alkohol konsumiert wird, desto weniger fühlen sich Menschen im Umgang mit anderen Menschen sicher. Das heißt, sie haben im Grunde soziale Ängste. Alkohol hilft, diese sozialen Ängste zu mildern. Und das bedeutet auch, das, was ich sagte, mit Vernunft oder Willenskraft zu versuchen, einfach so sich selbst zu sagen, ach naja, heute trinke ich nicht. Und man verändert die sozialen Ängste nicht. Man wird nicht ruhiger und entspannter und ausgeglichener. Das funktioniert eben nicht. Und die Trancen dieses Programmes machen Folgendes. Sie verändern den inneren Kritiker und Persönlichkeitseigenschaften, die uns permanent unter Stress setzen, die wir ausgebildet haben, um unserem inneren Kritiker zu gefallen. Ich möchte hier nochmal erwähnen, ein Kind bzw. ein Baby ist existenziell auf seine Umgebung angewiesen. Früher waren das die Menschen eben ihr ganzes Leben auf den jeweiligen Stamm und seine Regeln angewiesen. Heute sind wir es zumindest für viele, viele Jahre. Wir müssen uns anpassen. Wir müssen herausfinden, was die Eltern von uns wirklich wollen. Dem können wir nicht entgehen. Wir sind so gebaut, dass wir das tun müssen. Und es kann eben sein, dass diese Eltern Forderungen gestellt haben, zum Beispiel eigene Selbstwertdefizite aufzufüllen, wie du musst ganz toll sein, du musst der Erste im Sport sein, du musst immer die besten Schulnoten haben und so weiter und so weiter. Also du wirst nur akzeptiert und geliebt, wenn du perfekt bist. Und das verinnerlichen Kinder und versuchen dann perfekt zu sein. Das sind Menschen, die sind im späteren Leben häufig sehr erfolgreich, aber sie können sich eben nicht entspannen und fangen dann an, Alkohol zu trinken, um wenigstens einmal loslassen zu können. Alkohol wird in der Regel getrunken als Coping-Mechanismus für Stress und dieser Stress kommt von den Forderungen des inneren Kritikers. Das Gute an der Sache ist, es sind nur Repräsentationen. Ein Gedanke ist nichts weiter als eine kleine elektronische Spur im Gehirn. Mehr ist das nicht. Wir haben das Recht, unsere Gedanken vorbeiziehen zu lassen und wir haben das Recht und die Möglichkeit, den inneren Kritiker zu modifizieren und die Regeln nochmal zu überprüfen. Das ist möglich, das ist menschenmöglich, Gott sei Dank. Und ein Teil dieses Programmes ist es eben, Stress so zu reduzieren, den inneren Kritiker so zum Verstummen zu bringen, dass der Wunsch, Alkohol zu konsumieren, um dem inneren Kritiker zu entgehen, nachlässt. Und das ist auch der Grund, warum die Trancen so oft wie möglich wiederholen solltest. Du hast viele, viele, viele Jahre mit deinen Erziehungsberechtigten, wer immer es war, verbracht. Du hast viele Jahre damit verbracht, Botschaften zu hören, zu verinnerlichen und zu deiner eigenen Persönlichkeit zu machen. Und jetzt setzt ein Prozess ein, ein heilender Prozess, wo du erkennst, diese und jene Botschaft hat mich zu sehr unter Stress gesetzt. Ich kann und möchte und will und werde den inneren Kritiker modifizieren, aber das löst eben auch eine Menge Angst aus. Das löst die Angst aus, die wir gehabt hätten, wenn wir als Kinder gesagt hätten, nein, an die Regel passe ich mich nicht an. Nun kommt es darauf an, wie harsch wir für Neins bestraft worden sind. Manche Menschen sind sehr harsch bestraft worden und trauen sich möglicherweise ihr ganzes Leben lang nicht mehr Nein zu sagen. Manche Menschen sind nicht harsch bestraft worden. Die haben eher die Ressourcen und die Fähigkeiten zu überprüfen, ob die erlernten Regeln eigentlich noch gültig, sinnvoll und heilsam sind. Es kann also sein, dass sehr viel Angst hochkommt, wenn du beginnst, dieses Programm zu machen. Das ist kein Fehler des Programmes. Ich bitte dich, inständig dabei zu bleiben, denn es kann sein, dass du mit diesem Programm gegen eine implizite, das wird in der Regel nicht explizit ausgesprochen, eine implizite Regel deiner Familie verstößt, die da sagt, fliege nicht zu hoch. Wir sind alle Alkoholiker oder wir sind alle nur Hartz IV oder wir sind alle nur auf einem sehr niedrigen Level von Selbstwertgefühl. Fliege nicht zu hoch, passt dich uns an. Neue Regeln zu lernen kostet Mut, weil die alten Ängste hochkommen. Natürlich sollst du nichts tun, was dich überwältigt. Aber es ist eben wichtig, dass du so viel hörst, wie du kannst, dass du so dabei bleibst, wie du kannst. Und dann hast du auch gute Chancen auf Erfolg mit diesem Programm. Jetzt wünsche ich dir also, dass du dabei bleiben kannst, dass du dabei bleibst und ich wünsche dir sehr viel Erfolg, denn ich glaube, dass sich das wirklich für dich und dein Leben auszahlt. Ich bedanke mich nochmal für das Vertrauen, das du mir geschenkt hast, als du dieses Programm gekauft hast. Mache es zu einer lohnenden Investition. Das war Inke Jochims und wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du mir auch gerne eine Mail schreiben. Damit verabschiede ich mich, ich sage Tschüss, ich sage auf Wiedersehen und viel Erfolg mit dem Programm.